Vielen Dank für die Lieder, die schon ein bisschen diese Spannung, die quasi vielleicht in diesen Tagen auch liegt. So im Blick aufs Kirchenjahresende ist ja oft so das Thema, ne, so bezieht sich schon ein bisschen auf das, was noch kommt. Aber wir sind ja noch hier. Na, das war mit dem Riss und also vielen Dank, sehr gut ausgewählt zu sagen, ja genau, da leben wir. Einfach ein kleiner Witz hier. Ein alt gewordenes Ehepaar kommt durch gnädige Umstände gemeinsam ans Himmelstor und darf also zusammen ins goldene Jerusalem einziehen. Und die Frau ist total begeistert. Sie kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und sagt, sieh nur, Karl, die schönen Häuser, die goldenen Straßen, wie wunderbar alles ist. Und der Karl sagt nur, hier könnten wir schon seit 10 Jahren sein, wenn wir nicht immer die Vitamintabletten genommen hätten. Ja, so ein bisschen die Spannung, gell? Zwischen hier und zukünftig. Der Hebräerbrief hat da einen zentralen Satz, der eigentlich gut zu verstehen ist. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und suchen ist jetzt hier nicht gemeint, dass wir wie ein Osternwild irgendwo in der Gegend vielleicht was rumsuchen und hoffen, wir finden es auch, sondern es hat schon eine Gewissheit. Also eigentlich muss man sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern zu einer zukünftigen gehen wir. Ja, der kleine Witz hat es ja schon ein bisschen angedeutet, wie das vielleicht mit unserer Ewigkeitserwartung so aussieht. Einerseits sagt man ja toll, da wird ja alles prima und gleichzeitig unternimmt man doch sehr große Anstrengungen, nicht vorzeitig dahin zu kommen. Ja? Und das ist ja auch völlig normal. Trotzdem wir sagen und wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, zieht es uns zumindest, ich denke mal weit, weit überwiegend jetzt nicht überdurchschnittlich schnell dahin, sondern wir hoffen, dass wir noch in dieser Stadt, wo wir jetzt gerade wohnen, bleiben können. Also ich erinnere mich eigentlich, dass ich als Kind eine viel stärkere Ewigkeitserwartung hatte als heute. Und zwar immer, wenn eine Klassenarbeit anstand. Da bin ich immer so gelaufen, da zu unserer Realschule, wo die Deborah später auch hin ist. Wir haben uns ja nicht mehr getroffen. Ne? Also auf jeden Fall bin ich da immer so gelaufen und habe immer gedacht, also wenn jetzt Jesus wiederkommen würde, so 7.30 Uhr, wäre ein optimaler Termin. Also gegen 12.30 Uhr sah natürlich das schon wieder alles ganz anders aus. Gell? Aber so war es eben, dass man gedacht hat, ja, Jesu Wiederkunft wäre doch die ideale Problemlösung. Wie gesagt, bis 12.30 Uhr, dann hat man das schon wieder ein bisschen anders beurteilt. Ja, und da liegt einfach ein bisschen diese Spannung drin. Und ich glaube, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sagt, ha, ich lebe schon noch gern. Deshalb ist man jetzt nicht, wo man sagt, bin ich jetzt geistlich noch nicht tief genug durchdrungen oder wurde mir vielleicht als Kind die Ewigkeit zu wenig lieb gemacht oder habe ich mich bloß zu wenig damit beschäftigt, müsste es einen da nicht mit größerer Sehnsucht hinziehen. Nee, ich glaube, es ist normal. Ich habe letzte Woche, da hat man was über die verfolgten Christen auch schon mal gesagt, am ehesten erwarte oder erlebe ich das so eine Sehnsucht nach der Ewigkeit, wenn es gerade nicht gut geht. Na, oder wenn Leute vielleicht schon längere Zeit größere Schmerzen haben und sagen, es wird wohl auch nicht mehr besser und so. Dann ist auch eine Ewigkeitserwartung natürlich in höherem Maße da nicht abfällig verständlich. Also wie gesagt, so ein bisschen lebt man in dieser Spannung. Auf einer Todesanzeige, die habe ich auch nicht selber gelesen, aber ich habe das gefunden, da stand, in Jesus habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Das fand ich einen schönen Satz, ich lese es nochmal. In Jesus habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Und ich fand, es war so eine schöne Verbindung von den beiden Polen zu sagen, ja, warum denn nicht? Also wenn wir jetzt leben und es uns gut geht und wenn wir sogar mit Jesus leben dürfen, das ist doch super. Da ist doch ganz viel drin, was Jesus schenkt und uns möglicherweise auch noch das Leben schenkt. War dann so ein bisschen erklärt, dass, das war eigentlich ein schönes Bild, dass ja dieses Leben wie eine Vorspeise empfunden werden könnte für etwas, was noch kommt. Also ich glaube, ein paar freuen sich jetzt schon auf den Kaffee nachher. Ja, man hat schon eine Vorfreude auf das, was noch kommt. Ewigkeit ist natürlich noch ein bisschen größer, aber so ne, vom Empfinden. Wir dürfen sozusagen die Vorspeise des Lebens jetzt hier durchaus genießen. Und wenn wir mit Jesus Gutes erleben, ist das ein Grund zur Freude. Und trotzdem ist es auch schön, dass wir wissen, wie es nach dem Sterben weitergeht. Weil niemand, das wissen wir alle, bleibt hier. Ich sage ja zu Ruth immer, am Samstag, wenn ich die Zeitung lese, sage ich immer, wir stehen nicht drin, das ist gut. Samstags, wer die Zeitung liest, da sind überdurchschnittlich viele Traueranzeigen. Ja, also wir stehen nicht drin, das ist gut. Aber wir wissen, wir werden alle eines Tages diese Welt verlassen und vielleicht auch mal samstags in der Zeitung stehen. Jeder wird seine irdische Hütte abbrechen, egal wie das Leben läuft oder gelaufen ist. Und keiner, das wissen wir auch, wird etwas mit aus dieser Welt nehmen. Und im Grunde braucht jeder eine Antwort auf diese Frage. Was denn dann da kommt? Und ich bin da wirklich glücklich, dass wir da eine gute Antwort haben. Nicht bloß zu sagen, ja, dann hört es halt auf. Oder was weiß ich was. Auch verschiedene Religionen haben verschiedene Angebote. Aber ich finde, die Bibel hat es mit Abstand beste Angebot. Zu sagen, wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit. Also die Bibel sagt ja, jeder ist auf dem Weg zur Ewigkeit. Die Frage ist dann bloß, wo man dann eben da ist dann. Ne? Aber wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit. Und jeder, der an Jesus glaubt, der war in diesem bildlichen, himmlischen Jerusalem da leben. Ich glaube, ich habe da jetzt kein Originalbild, aber von diesen Flanellbildern von früher war das immer das goldene Jerusalem. Irgendwie fand ich es als Kind eigentlich immer schön. Irgendwie war das verheißungsvoll. Genau, wir glauben und haben da eine feste Zusage und dürfen es wissen auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Und der Vers ist aus dem Hebräerbrief und man muss sagen, ich habe mal den Kontext, wie man so sagt, also die umliegenden Verse so angeschaut und man muss sagen, die sind durchaus herausfordernd, aber wir schauen sie uns trotzdem an. Der Hebräerbrief schreibt euch uns jetzt namentlich nicht bekannt, aber wir wissen, aufgrund dessen, was drinsteht, also es muss an Juden gegangen sein, weil ganz viele Bilder sind, die im jüdischen Glauben und in der jüdischen Tradition, sage ich mal, verankert waren. Und der Hebräerbrief versucht eigentlich jetzt zu erklären, guck mal, wir haben ganz viele Dinge, Tempeldienst oder einen hohen Priester und so, und Jesus hat es in besonderer Weise erfüllt und er wirbt dafür zu sagen, wir müssen das Alte in gewisser Weise loslassen, zumindest wir müssen ein paar Schritte weitergehen und sagen, das, was wir jetzt in unserer Tradition erlebt haben, hat jetzt Jesus in besonderer Weise erfüllt und wir dürfen da jetzt auch diesen, für die damals neuen Glauben, wir dürfen da Schritte drauf zugehen. Heute geht es so um das Opfer, um die Opfer bei den Juden. Ja. Und Hebräer 13, Abvers 10, da steht, im Übrigen haben wir ja eine Opferstätte, also ein Altar, und unsere Speise ist das Opfer, das darauf gebracht wurde. Wer aber noch dem irdischen Heiligtum dient, der hat nicht das Recht davon zu essen. Denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der hohen Priester zur Sühnung der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden, vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit dem Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Und dann dieser Vers. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Also, der Schreiber sagt auch, lasst uns nicht verharren, lasst uns nicht stehen, sondern er lädt ein zum Glauben. Man könnte sagen, das war so Evangelisation, jetzt würde man sagen, ah, aber anspruchsvoll. Aber für die Hörer damals jetzt nicht, die haben es besser verstanden, wie wir es vielleicht, sondern zu sagen, Leute, bitte geht da einen Schritt weiter, lasst es nicht auf euch beruhen. So, das ist jetzt so eine ganz einfache Darstellung vom Tempel damals. Es gab so den Vorhof und da war auch ein Altar. Und dann innen das Heiligtum und ganz hinten das Allerheiligste. Das Allerheiligste war ja durch einen Vorhang getrennt und da ist auch nur einmal im Jahr der Hohepriester rein. Im Heiligtum vorne, da stand ein Leuchter. Und auch noch so ein, zwei, drei Sachen einfach. Genau, im Vorhof hat sich eigentlich das meiste abgespielt. Bei den allermeisten Opfern wurde ein Teil davon verbrannt, auf das, wo hier so Altar steht, Rampe, ja, manchmal waren ja die Sachen auch groß, die Tiere. Wurde ein Teil davon verbrannt. Ein anderer Teil war für die Versorgung der Priester gedacht. Ja. Und es war eigentlich kein schlechtes System, dann waren auch die gleich mit versorgt. Gab aber einige Opfer, da wurde das Blut eines Tieres in den Tempel gebracht, also da, wo das Heiligtum steht, da war auch ein Altar, sozusagen der innere Altar, da haben wir gesagt, in das Blut hineingebracht wird, dann geht es um Vergebung der Sünden. Und das waren jetzt zwei wichtige Stichworte. Einerseits Blut musste da reingebracht werden von diesen Tieren und dieser innere Altar, nicht dieser äußere. Und das Fleisch des Tieres durfte dann nicht gegessen werden, sondern wurde außerhalb der Stadt verbrannt. So, und das war jetzt praktisch denen damals völlig klar, was uns vielleicht heute fremd scheint. Zu sagen, ja, da hat man ein Tier gebracht, das Blut wurde aufgefangen, wurde da an den Altar gespritzt, zur Vergebung der Sünden, und das restliche Tier, der Leib, wurde außerhalb der Stadt verbrannt. Und nun sagt er, Jesus hat es jetzt alles sozusagen erfüllt und auf sich genommen. Er sagt, wir brauchen gar keinen Altar mehr, wo wir irgendwas hinbringen zur Vergebung der Sünden, sondern Jesus ist jetzt praktisch dieser Altar. Also wir können jetzt direkt zu Jesus kommen und sagen, Herr, wir brauchen Vergebung der Sünden. Es musste auch überhaupt kein Tier mehr sterben. Jesus selber hat auch dieses Blut geopfert, sozusagen, damit ein für alle Mal dieses Opfer gültig ist, es muss nicht nochmal gebracht werden. Und Jesus ist außerhalb der Stadt gestorben. Also Kreuzigungen waren nicht innerhalb der Stadt damals, die war ja viel kleiner wie jetzt heute, sondern außerhalb, auf Golgatha. Und sagt, genau, das sind jetzt Übertragungen, wo man sagt, wir müssen nur unser jüdisches Verständnis jetzt auf Jesus übertragen. Der hat genau das erfüllt, was sonst sozusagen immer wie so eine Art Vorbild, also wie so eine Art Abbild dessen, was noch kommen soll, immer im Tempel gegangen ist. Also Jesus hat sein Blut gegeben und er ist außerhalb der Stadt gestorben, weil der tote Leichnam sozusagen, der musste dann außerhalb da bleiben. Und er sagt, bitte haltet jetzt nicht verzweifelt an eurem Tempeldienst fest. Bitte haltet nicht an eurem Tempeldienst, an diesem alten Opferdienst fest, weil ihr sonst keinen Anteil an diesem Opfer von Jesus habt und dieses alte Opfer abgelöst wurde. Ne? Er schreibt es so, lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen. Ich habe jetzt da eingefügt, Jesu Tod zu unserem machen, also durch den Glauben. Die Schmach, die auch er getragen hat. Weil er sagt, warum? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Zu sagen, egal wer den Brief jetzt geschrieben hat, er sagt, es ist mir nicht Wurst, was mit euch passiert. Also es wäre mir ein großes Herzensanliegen, dass ihr auch zu dieser heiligen Stadt kommt. Wir denken ja immer so ein bisschen an uns, wenn es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber eigentlich überträgt das auch auf den Tempeldienst und sagt, auch der ist nicht dauerhaft. Auch da gab es eine Veränderung. Auch da gibt es etwas, was nicht immer gleich bleibt. Und ja, das war durchaus eine Herausforderung. Deshalb sind ja bei den ersten Gemeinden häufig auch sehr viel mehr Heiden zum Glauben gekommen wie Juden. Weil die gesagt haben, wir haben doch den Tempel, wir haben doch, ne? Und die anderen haben gesagt, ja Gott sei Dank, das ist ja die rettende Botschaft, das ist ja na, grandios. Aber es werden auch, wie gesagt, Juden freundlich eingeladen, evangelisiert, missioniert, wie man es immer sagen will, dass auch die sagen, geht nämlich zum Tempel, das ist nämlich vergeblich, wendet euch an Jesus. Und er malt praktisch mit seinen Worten und sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn jetzt wir mal vorausschauen und sagen, ja, was heißt denn das jetzt? Was wird denn da erwartet? Einerseits, also was sie damals auch schon wussten, zumindest wissen hätten können, was Jesus gesagt hat. was da mal in Zukunft sein wird. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Denn wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Also ein tröstendes Wort. Also die Bibel ist ja immer wieder echt erfrischend. Also man liest ja andauernd von Wohnungsnot. Ja, hier keine. Ne? Zu sagen, es werden genügend Wohnungen da sein. Bezahlbarer Wohnraum im himmlischen Jerusalem sozusagen. Super. Ne? Es werden da Wohnungen sein. Ohne, dass wir uns das jetzt irgendwie direkt vorstellen können. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, weil es so nett war. Ich habe ja so einem kleinen Jungschardorf, in kleinem Schwarzwalddorf Jungschar gemacht. Da, wo die Elietter herkommen, da gibt es im Wendling eine Straße und ein paar Häuser da. Ne? So, und dann male ich denen auch das goldene Jerusalem da ein bisschen vor Augen, diesen Dorfkindern. Und dann hört irgend so ein Kind also zum fünften Mal das Wort Stadt Jerusalem und meldet sich ganz zaghaft und sagt, ich würde lieber auf dem Land leben. Ja? Also das Stadtleben schien dem überhaupt nicht attraktiv zu sein. Ne? Das wollte lieber so wie so in Oberlengenhardt da eben, ne? In so einem Dorf da. Aber ich habe versucht, das Kind dann zu trösten, dass es auch für das Kind da recht werden wird und da vielleicht am Rand noch Plätze gibt. Ja. Also es wurde mir halt bewusst, ja stimmt, das müsste ja so fast so eine Megacity sein. Der letzte war Thomas Beck hier, der Missionar aus Japan. Und er hatte dann Bilder von Tokio, wo ich sage, also da, das finde ich jetzt schon auch echt sehr groß. Ja, da sehe ich ja vom Flugzeug oben der Bilder. Hört überhaupt nicht mehr auf, wo ich sage, naja, also ich weiß es nicht, wie es im himmlischen Jerusalem aussieht. Aber ich rechne damit, dass wir dort viele sind. Und trotzdem werden wir, glaube ich, nicht so Panikattacken haben, wie wenn ich jetzt mitten in Tokio wäre und da sage, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Das himmlische Jerusalem ist eigentlich eine, jetzt keine architektonische Beschreibung, wie dort alles aussieht, sondern eine Verheißungsbeschreibung zu sagen, wir werden da irgendwo sein, wo alles in Ordnung ist. Wo, und das kommt dann in der Offenbarung zum Ausdruck, all diese Dinge, die durch den Sündenfall belastend in die Welt kamen, nicht mehr sind. Auch einer von meinen Lieblingstexten aus der Offenbarung 21. Das konnte Hebräer jetzt auch nicht wissen, weil es später geschrieben wurde. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Also ich finde, das ist eine hervorragende Aussicht. Weil ja, wie gesagt, anklingt alles, was jetzt durch den Sündenfall auch schweres Leid und in die Welt kam, wird da alles nicht mehr sein, sondern paradiesische Zustände. Und wir werden dann ganz auf Gott ausgerichtet sein. Eigentlich die ursprüngliche Bestimmung des Lebens zu sagen, Gott lebt in Bezug auf der Mensch lebt in Bezug auf Gott, so wie das ganz am Anfang im Paradies auch war. Ja, wie gesagt, das ist so die Spannung. Ne? Also das steht bevor. Wir leben noch hier, wir leben auch die Dinge, die der Sündenfall so mit sich bringt. Das müssen wir im eigenen Leben auch dann entsprechend aushalten und tragen. Und trotzdem können wir ja beides, ich sage mal, mit einer gewissen Freude leben. Ich habe vorher gesagt, dieses Leben so als Vorspeise auf die Ewigkeit, wo es noch besser wird, zu sagen, also wer jetzt hier sagt, ich habe hier Grund, mich zu freuen. Das ist doch gut, der darf sich freuen. Wer sagt, ich kann mir Wünsche erfüllen oder es werden Wünsche erfüllt, der kann sich freuen. Wer sagt, ich habe hier auch noch Pläne, die ich gern umsetzen würde, Ist doch schön, da darf man sich freuen. Und wirklich jeder ist da eingeladen, zu sagen, ich darf das Leben auch genießen, sich nicht nur eine Last. Dankbar sein, was Jesus schenkt. Und gleichzeitig darf man aber auch sagen, egal was wir zu tragen haben, das ist ja auch kein Dauerzustand. Der Dauerzustand sieht anders aus sozusagen. Ist auch kein Dauerzustand, das wird sich dann auch mal ändern. Und es darf ja dann auch mal ein Trost sein, zu sagen, Gott sei Dank. Deshalb wundere ich mich, dass Leute, aber vielleicht fällt denen die Ewigkeitshoffnung, also ich glaube, wo der letzte irgendeine Wahl war, da gibt es so irgendwie so eine Gesundheitspartei. Da stand irgendwie drauf, also was weiß ich, 500 Jahre alt werden. Wo ich dachte, da hätte ich überhaupt kein Interesse dran. Also 500 Jahre alt zu werden, ne, das überlasse ich dem Noah und den anderen alten Kriegern da in der Bibel. Also zu sagen, warum soll ich denn so lange, ne, also wenn es diese Aussichten gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, denen fehlen eben diese Aussichten. Sonst würde man sagen, warum soll man da 500 Jahre drauf warten? Ich habe noch eine Geschichte von Axel Kühner gefunden, auch nochmal zu diesem himmlischen Jerusalem da schreibt. Er schreibt, Johannes bekommt die Gemeinde Gottes in der Gestalt des himmlischen Jerusalem zu sehen. Die Stadt Gottes ist umgeben von einer hohen Mauer, die Bewohner sorgsam umgibt, sicher birgt und verlässlich schützt. Eine feste Mauer der Einfriedung lässt die Menschen ruhig wohnen und glücklich leben. In der Mauer aber sind 12 Tore, die weit offen stehen. Die Tore werden nie mehr geschlossen und wirken wie eine freundliche Einladung. Das ist eine einmalig schöne Sicht über die Gemeinde. Eine fest umgebene Stadt mit offenen Toren, aus denen der Lichtglanz Gottes herausleuchtet und in die Pracht und die Vielfalt der Völker hineinkommt. Alle Gegensätze sind versöhnt. Feste Mauern, die bewahrend umschließen, und offene Tore, die einladend offen stehen, gehören zusammen. Das Bild von der Gemeinde in der Vollendung deutet für die Christen in dieser Welt eine wichtige Spannung an, auch für uns. Auch für uns in Ulm. Gott umgibt uns, seine Gemeinde, mit einer festen Mauer, die uns schützt, aber auch abgrenzt und uns bewahrt, aber auch scheidet, die uns einfriedet, aber auch fremd sein lässt, die uns liebevoll einschließt, aber auch schmerzhaft ausschließt. Gott möchte seine Gemeinde eindeutig umgeben und doch offen sein lassen. Aus der Gemeinde sollen Menschen und Impulse, Lichtblicke und Erkenntnisse, Hilfen und Taten herauskommen. Und die bunte Vielfalt der Menschen mit ihren Fragen, Zweifeln, Sorgen und Schicksalen soll hereinkommen und die offenen Türen finden. Die Aussicht auf das himmlische Jerusalem hat auch für unsere Gemeinde einen Auftrag. Ja, und schließe ich damit dann auch dem Auftrag des Hebräerbriefs an. Und also auch jemand vorher freundlich eingeladen, also wir machen ja Adventsfenster nicht bloß, weil es irgendwie dann schön ist da draußen, ja, sondern weil wir ja auch hoffen, dass so ein bisschen was nach draußen strahlt, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Fenster, aber auch durch die kleinen Andachten oder die Lieder, die man da singt. Ist ja schön, dass manche Besucher seit vielen Jahren kommen, da immer wieder das auch aufnehmen. Oder auch der Weihnachtsmarkt ist ja nicht bloß, dass man, also wegen bürgerlichen Umsatz bräuchte man es nicht machen. Ja, also das ist nicht so weltbewegend, aber zu sagen, dass man da auch mal mit Leuten ins Gespräch kommt und da, ne, neben Feuerwurst und anderen Sachen auch noch so einen Impuls dann eben hat, ne, wo man sagt, ja genau, die Türen sind offen. Es dringt auch was nach draußen und ja, schön, wer sich einladen lässt. Die Türen sind offen und es fängt ja dann auch ein Stück weit, ja, bei den Veranstaltungen an, geht aber ja dann bei uns weiter, was strahlen wir aus? Was strahlen wir aus? Und ich bin echt dankbar, dass viele, die mal so reinkommen oder so, ganz oft widerspiegeln, also sie sind herzlich empfangen worden. Das heißt jetzt nicht, dass sie vielleicht nicht doch zu einer anderen Gemeinde am Ende gehen, aber es ist immer ein positives Erlebnis, wenn man sagt, man kommt hier ins Christbad rein und sagt, ach, es war ja nicht herzlich. Wurde mit einem gesprochen. Das hat eine Ausstrahlung, eine positive Ausstrahlung. Ja, und die allerletzte Tür, da muss man sagen, ja, die muss dann jeder selber öffnen, wenn Jesus anklopft. Das können wir dann nicht übernehmen. Wir also heute können diesen Text durchaus als, ach ja, Ermutigung für uns nehmen. Einerseits zu sagen, jawohl, wir haben hier zwar keine bleibende Stadt, aber im Moment sind wir hier und dürfen uns an all dem freuen, was da gut ist, was wir positiv erleben dürfen und dass wir es mit Jesus leben dürfen. Heißt auch, ähnlich wie beim Hebräerbrief zu sagen, ich habe gesagt, er hat ja versucht, die Leute einzuladen, zu sagen, Leute, denkt doch einmal einen Schritt weiter. Ihr habt eine super Möglichkeit, vom Tempeldienst weg zu Jesus zu kommen, damit auch die Zukunft geklärt ist, auch bei euch. Und wir, ja, wir dürfen uns freuen auf eine Ewigkeit im goldenen Jerusalem, wie immer das dann konkret aussieht, bei ihm zu sein, ja, in paradiesischen Zuständen. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus. Ja, dass manche Spannung in diesem Monat November auch zusammenkommt. Auch heute wird auf verschiedenen Friedhöfen an Verstorbene gedacht, wo Menschen auch traurig sind, weil sie einen Verlust haben. Und auch das gehört zum Leben, ja, dass es endet und andere zurückbleiben. Und da möchte ich dich einfach auch für alle jene bitten, die auch vor kurzem oder vor längerem einen Menschen verloren haben und da auch noch, ja, Trauer spüren, dass du dich auch dieser Trauer annimmst und auch deinen Trost hineinsprichst. Ja, und gleichzeitig zeigt auch, ja, der November nach vorne, dass wir nicht bloß an Gräbern stehen, sondern auch weiterblicken dürfen, zu sagen, ja, was kommt denn? Und wir, ja, beschenkt sind durch den Glauben, beschenkt sind durch deine Verheißungen, beschenkt sind durch diese Perspektiven, die uns in der Bibel da geöffnet und eröffnet sind. Und dass wir wissen, ja, durch den Glauben dürfen wir da dabei sein, weil du das Opfer gebracht hast, das dafür notwendig war, ein für alle Mal und für alle Menschen, die es annehmen. Und dafür danke ich dir, dass du ja, diese Tür für uns geöffnet hast. Wenn wir eines Tages vom Leben durch Sterben hin zu dir kommen, dann wird es auch für uns ein großer Tag werden. Ja, Vater, so halt uns weiter fest in deiner Hand, halt uns da auch am Glauben, auch in dieser Spannung zwischen hier und mal in Zukunft. Und wir danken dir, dass wir da auch wirklich bei dir am besten aufgehoben sind. Befehl dir auch die kommende Woche an, mit all dem, was drin liegt. Hab Dank, dass du drum weißt und wir mit dir unterwegs sind. Amen.